Das Leben in Radin normalisierte sich, insofern man von normalen Zores und Verhältnissen dieser Zeit sprechen kann. Der Judenrat unter strenger Führung von Herrn Liechtenstein funktionierte den Verhältnissen entsprechend. Sein Judenrat bestand meistens aus früheren angesehenen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Auch die jüdische Polizei bestand aus meist anständigen, halbwegs jungen Menschen. Bis auf einigen Fällen und einigen Typen, den Umständen entsprechend und im Vergleich zu dem, was man von anderen Städten hörte, hatten die Juden in Radin fast keinen Grund, sich ihrer sogenannten jüdischen Obrigkeit zu schämen. Aber zum Stolzsein reichte es, wie fast überall, auch hier kaum. Jeden Freitag überreichte die SD ein Paket von Dekrete und Gesetze dem Judenrat, die auf den Juden sofort herunterhagelte und innerhalb einer Woche ausgeführt werden müsste. Und schon am nächsten Freitag kam ein neues Paket. Die Dekrete und Gesetze hatten ein Ziel, uns Juden zu schikanieren und dezimieren. Sie wurden auch jede Woche schwerer und unerträglicher. Auch das Arbeiten über den Judenrat teilweise geordnet wurde wegen den damit verbundenen Schikanen und Ausbrüchen einzelner SS-Sadisten immer unerträglicher. Die nächtlichen Überfälle auf einzelnen Wohnungen mehrten sich und endeten oft mit Raub, Demolierung und auch Mord. Mir bleibt es unvergesslich, als einige SD-Leute nachts in der Wohnung des Herrn Scheinmann eindrangen. Scheinmann war ein angesehener zionistischer Askan. Seine Frau klug und gebildet. Der Sohn, mein Freund und Schulfreund, wir sind zusammen groß geworden. Als sie von den SD-Leuten geschlagen wurden, widersetzte sich die Frau Scheinmann und angeblich ohrfeigte sie einen SD-Mann. Sie wurde an Ort und Stelle erschossen. Unvergesslich bleiben mir noch heute die langen Gespräche, die diese kluge Frau mit uns Schuljungen führte. Ehre ihren Andenken. Wir waren stolz auf diese Frau, wie sie gelebt und wie sie gestorben ist. Wir Juden hatten um 7 Uhr Polizeistunde. Tier und Tor musste geschlossen sein. Die Polen um 9 Uhr. Die Zimmer, die ihre Fenster zur Straße hatten, wurden dunkel gehalten, um nicht die Aufmerksamkeit der Uniformierten auf sich zu lenken. Trotzdem waren Überfälle eine normale und ofte Nachterscheinung. Da die Juden aus ihren vielen Wohnungen entfernt und in einem armen Judenviertel in schlechten Wohnungen im Parterre untergebracht wurden, hätte man nachts jede deutsche Patrouille, die in 2 oder 4 Personen durch ihre Stiefelnägel erkennbar vorbeimarschieren und die bei uns immer eine Todesstille verursachte. Wir atmeten immer auf, als die marschierenden Stiefel nicht mehr zu hören waren. Wir Juden mussten alle ein weißes Band mit Judenstern auf unsere Ärmel tragen. Auf Vergessen stand die Todesstrafe. Trotz alledem kamen die Leute aus direkter Nachbarschaft, wo man sich über Hof und Hinterhof besuchen konnte, zusammen. Es war dies die Zeit, wo man eine Zeitung lesen konnte und den Inhalt so kommentieren und verstehen wollte, wie wir es uns wünschten. Solche Treffpunkte waren mehrere und immer am nächsten Tag wurde während der Arbeit oder sonstiger Gelegenheit erzählt über die Kommentare der letzten Nacht. So pflegte man sich gegenseitig zu stärken und neuen Mut einzupumpen. Es waren, wie ich mich erinnere, einige kluge Menschen in der Stadt, die sich dieser wichtigen Aufklärungsarbeit zu eigen machten und damit große Hilfe vielen leisteten. Diese Menschen haben sich zu dieser Arbeit weder verabredet noch organisiert. Es war einfach der Wunsch und das Bedürfnis, das aus den Herzen der Leidenden in so eine Situation kommt. Ich muss an einen dieser stillen, klugen Helden erinnern. Es war der Herr Levi Levi. Er war Schuster vom Beruf, ein religiös kluger Bentora-Mensch, der in die hohen Feiertage das Gebet vorbetete. Seine Kommentare waren bekannt und wie ein Balsam auf unseren Herzen. Wir wussten auch, dass er recht hat. Nur mit der Zeit hat auch er sich geirrt. Auch bei uns war so ein Treffpunkt. Abends, halb verdunkelt, saß man zusammen. Da war die Frau Kalinka und dessen Sohn und schöne Tochter, mit der sich ein kleines Liebesverhältnis zwischen uns entwickelte und wegen Aussiedlung bald beendete. Da kam auch Benjamin Kupiec, ein Holzhändler, der in der Nachbarschaft wohnte. Wir diskutierten und gönnten uns auch Witze und lachten oft zum Weinen. Er hatte das Glück, des normalen Todes zu sterben. Ich erinnere mich auch an seine Schwägerin, Frau von Mendel Kupiec. Ihr passierte es später, dass während einer Aktion ihr Kind wegen der Gefahr des Weinens und Schreiens erstickt wurde. Als sie aus dem Versteck herausgeholt wurde, war sie gesinnungslos und erschien mit einem Blumentopf in Hand als ihr einziges Gepäck. Wir junge Menschen organisierten uns langsam und schafften uns wieder eine Chevra von 10, 12 Freunden, Jungs und Mädchen. Wir kamen halb geheim zusammen, meistens bei den Geschwistern Kamieniecki, weil sie eine verhältnismäßig große Wohnung für sich hatten und sogenannte nützliche Jidinnen waren. Sie nähten Kleider, Hemden und Wäsche für die SD und ihren Frauen. Wir sangen, diskutierten zusammen und halfen uns gegenseitig, die Härten des damaligen Lebens zu ertragen und nicht in den Sog des Bevorzugten auf Kosten der Gesinnung und Allgemeinheit hineingezogen zu werden. Wir dachten und machten sogar Zukunftspläne, wie weiterzuleben und zu überleben. Pause. Da Radzin eine Kreisstadt war, wurde es auch Hauptsitz der Gestapo, SD, Gendarmerie, Schutzpolizei, Landratsamt und so weiter. Alle diese Ämter stellten Forderungen seiner Art an die kleine jüdische Gemeinde über ihren Judenältesten. Das Bereich der Judenleistungen umfasste Holzhacken, Wasser tragen, Klos reinigen, Stiefel putzen, Kohle und Brennholz besorgen, Häuser richten, Autos waschen, Straßen kehren, Pferde putzen und so weiter. Außerdem müssten sie mehrmals große Geldsummen als sogenannte Kontribution leisten. Kaffee, Tee, Gold, Uhren, Schmuck, Wäsche, Ledermäntel, Pelze, Stiefel, Anzeige, nicht zu vergessen Butter, Eier und Gänse. Einigen aus besonderen Anlässen, anderen dauernd liefern. Das alles, aber auch jüdisches Blut, müssten Juden überall, wo der Nazi-Stiefel stand, liefern. Das Besorgen dieser Waren wurde immer schwerer. Juden durften nicht aus den Häusern und durften keinen Kontakt zur Außenwelt, auch nicht zu der polnischen Landbevölkerung, aufrechterhalten. Die uns zugeteilten Rationen wurden immer kärglicher und waren zum Sterben zu viel. Und zum Leben zu wenig. Einen besonderen häufigen Sport machten sich unsere Peiniger, indem sie uns sehr oft aus einer Wohnung in eine zweite jagten. Dieses ofte Umziehen in eine immer schlechtere Wohnung kann einen Menschen insofern zusetzen, weil nach jedem Umzug eine Familie gebrochen wird. Ein Teil des Besitzes oder des Verstecktes geht immer verloren oder sonst zur Hälfte reduziert. Mir ist heute noch unser großer Schrank in Erinnerung, den man nie bis zum Einmarsch der Deutschen auseinandergenommen hat. Das erste Auseinandernehmen und Wiederaufbau dauerte einen ganzen Tag. Jetzt aber, durch die vielen Umziehe, schaffen wir es in einer Stunde. Der schwere Unterbau mit den schweren Schubläden, die man nur in sitzenden Position den Beine abstoßend aufmachen konnte. Das Dach schwer und massiv, Seitenwände und schwere geschnitzte Türen. Heute hat es einen Antiquwert. Häufig zu leiden hatten wir nicht nur von den örtlichen Polizei und verschiedenen Besatzungsstellen, die vom Judenrat teilweise unter Kontrolle gehalten werden konnte. Vielmehr waren es die sporadischen Razzias, ausgeführt von SS und Polizeieinheiten, die aus der Fremde kamen. An einem dieser Razzias wurde mein Bruder gefasst und mit einer Gruppe anderen mitgenommen. Mehrere Tage hörten wir nichts und wussten nicht, wo sie sich befinden. Später erfuhren wir, dass er sich im Lager Belzec befindet. Wir setzten alles Mögliche in Bewegung, um ihn freizukriegen, aber ohne Erfolg. Eines Tages erschien er im Haus zurück. Es gelang ihm, unter unglaublichen Verhältnissen abzuhauen. Belzec war wie Sobibor. Es waren die ersten Vernichtungsläger. Zu dieser Zeit waren es eher sogenannte Exerzierplätze für spätere Vernichtung. Er erzählte dauernd von den Qualen, die die Juden dort hatten über sich ergehen müssen, und über SS-Sadisten, über die man sich überhaupt keine Vorstellung machen kann. Den Namen Dolf oder Wolf, von dem er erzählte, er soll ein Tier in Menschenhaut gewesen sein, den habe ich immer noch in Erinnerung. Er kam in einen entmenschlichten Zustand nach Hause, aber er war da und die Freude war groß. Er brauchte Wochen, um wieder normaler Mensch zu werden. Aber so lange gaben uns die Nazis keine Zeit. Wir müssen auf Schlimmeres gefasst sein. Auch zum Nachdenken sollen wir Juden keine Zeit haben. An einem dieser Tage meldete sich bei uns in Razin mein Freund Zvi Apeloik, der zurzeit in Israel lebt. Zvi ist schon frühzeitig nach Russland abgehauen, und als er sich in den besetzten Teil Polens nicht einordnen konnte, setzte er sich in der Tiefe Russlands ab. Nachdem er die Zustände im russischen Paradies verspürte, wurde ihm das Leben so mies, dass er aus Verzweiflung beschloss, nach Hause, nach Razin, zurückzukehren. Als er den Bug überquerte, kam er gerade in Vlodava in einer sogenannten Judenaktion, durchgeführt von Schusspolizei und Gendarmerie aus Razin. Die hier stationierten verschiedenen Polizeieinheiten machten fast täglich Strafexpeditionen auf Juden in Umkreis von circa 100 Kilometer. Was er mir da erzählt und geschildert hat, war ihm aus dem Gesicht abzulesen. Vergrämt, verzerrt, Tränen in den Augen, kam es aus ihm wie ohne Kontrolle heraus. Er konnte sich nicht von den Bildern befreien, die er sah. Ein Massenerschießen von Juden, Männern, Frauen und Kindern. Straßen waren voll Blut, herumliegende und Verletzte. Unglaublich, was er sah und mir erzählte. Obwohl er aus Verzweiflung aus Russland zurückkehrte, mit der Absicht hier zu bleiben, sei es wie es sei, nach diesem Überlebnis und nachdem, wie ich ihm einen Bericht über die wahren Zustände hier gab, blieb er ein paar Tage halb versteckt und er entschloss sich, zurück nach Russland zu schmuggeln. Er ging wieder über die Grenze und er lebt heute in Israel. Ich selbst habe immer noch insofern Glück, dass ich als nützlicher Jude gezählt wurde. Stellen Sie sich vor, der Judenälteste hat einen Sohn, Simon Lichtenstein, der kurz vor Kriegsausbruch aus Paris zurückkehrte, wo er Elektroingenieur studierte. Wir legten meine Hände seine Beziehungen gemeinsam im Willen und Überleben zusammen und organisierten uns so, dass ich für sämtliche deutsche Stellen Elektroarbeiten, aber auch Inneneinrichtung und auch sonstige Handyman-Arbeiten ausführten. Meine Arbeit war, gemessen an andere, nicht schwer und ich konnte dabei einiges verdienen und organisieren. Mein Vater lebte von seinen Kontakten mit polnischen Bekannten, meistens Großgrundbesitzern, mit denen er früher Geschäfte machte. Einige helften uns aus rein menschlichen Gründen, andere vergaßen uns. Aber er tat auch anderes, wie sich gerade ergab, um zu überleben, so taten auch alle anderen Juden. In dieser Zeit wurden wir aus unserer Wohnung verwiesen, unsere wurden den Herrn Niewiadomski zugewiesen. Statt drei sollen wir in einem Haus wohnen. Wir mussten sofort umziehen. Der Pole Niewiadomski war früher Direktor der ortigen Volksschule. Schulen wurden auf Befehl Himmlers geschlossen. Niewiadomski hatte scheinbar gute Kontakte zu SD und wurde bald Direktor der städtischen Molkerei und der Verteilungsstelle von Tabak und Zigaretten für die Stadt und Umgebung. Das waren hohe Posten im Krieg, wo doch alles knapp und rationiert war und der Schwarzhandel blühte. Zwischen Niewiadomski und meinem Vater bahnte sich eine Geschäftsfreundschaft an. Durch eine Zwischentier übergab der Pole von Zeit zu Zeit Zigaretten, für die er sein Geld bekam. Mein Vater verkaufte die Zigaretten, die er im Absatz über mehrere Zwischenverkäufer fand. Bis eines Tages bei einer Razzia einige Zwischenhändler verhaftet wurden und auf die Quelle verwiesen. Niewiadomski passierte nichts, aber mein Vater wurde verhaftet. An diesem Tag ging mir meine Welt zu Ende. Ich zog mich aus allem zurück, wenn ich nicht arbeiten musste, oder gleich nach der Arbeit versteckte ich mich zu Hause oder außerhalb. Alle möglichen Tricks über den Judenrat mit Geld und Wertsachen, Macher und Macherinnen mit guten Beziehungen aller Art nutzten nichts. Wir konnten ihn nicht freikaufen. Nach circa 2-3 Wochen wurde mein Vater nach Lublin in das bekannte Schlossgefängnis geschickt. Er soll vor einem sogenannten Sondergericht gestellt werden. Einer der zwei zu Sondergericht zugelassenen Anwälten war der bekannte Anwalt Hofmokl Ostrowski mit Sitz in Krakau und Warschau. Wir wandten sich zu ihm und er nahm den Fall gegen große Bezahlung an. Mir fiel die Rolle zu, mit ihm zu korrespondieren. Hinfahren konnte
konnte man nichts, weil es Juden verboten war zu reisen. Derweil mehrten sich in der Stadt und Umgebung die Massenverhaftungen von Polen und Juden. Fast täglich wurden tote oder zu Tod gefolterte Menschen an den Judenrat übergeben, um diese zu begraben oder auch abzuschrecken. Das Gebäude des früheren Magistrats, wo anschließend auch das Gefängnis war, war jetzt das Menschenschlachthaus der Gestapo. Zehntliche oder Hunderte von Menschen wurden auf diesem Hinterhof begraben. Mit dem Ausheben der Gräber wurden meistens Juden beehrt. Durch meine Arbeit kam ich einmal per Zufall in dieses Haus. Ich sah die Wände mit Blut bespritzt, Folterungswerkzeug, Spezialtische zum Schlagen und hörte Schreie von Menschen beim Verhör und Folter, die noch heute in meinen Ohren klingeln. Einer der sadistischen SD-Männer war Auenstein. Sein Name und Stimme ist nicht zum Vergessen.